Guten Morgen. Wer von euch kennt Peter Fitzek? Oh, ein paar, wirklich. Peter Fitzek ist der König von Deutschland. Zumindest denkt er das. Er ist ein deutscher Aktivist aus dem Umfeld der Reichsbürgerbewegung. Und in der Lutherstadt Wittenberg gibt es einen Fantasiestaat, den er Königreich Deutschland nennt. Am 16. September 2012 rief er die Gründung des Königreichs Deutschland aus und er ließ sich vor ungefähr 600 Anhängern zum obersten Souverän, also zum König, einsetzen. Er betrieb sogar ohne Erlaubnis eine eigene Bank mit eigener Währung, dem Engelgeld. Und dies hier ist die Fahne, die Flagge des Königreichs Deutschland, und der Verein wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Und da stellt sich schon die Frage, wann ist ein Staat ein Staat? Jetzt könnte ja jeder kommen und behaupten, ich bin der König und alle müssen sich nach mir richten. Ich habe jetzt hier das Sagen, ich bin der Herrscher. Und wenn ich also zum Beispiel sage, mein 200 Quadratmeter Grundstück ist mein Staatsgebiet, meine Familie ist mein Staatsvolk, meine eigenen Regeln, das ist so meine Staatsgewalt, die geben mir die Staatsgewalt. Wenn ich das machen würde, dann würde das trotzdem nicht funktionieren, weil die Regeln des Staates Österreich, die würden immer noch über meinen Regeln stehen. Und im Völkerrecht, und keine Angst, das wird heute keine Staatsrechtvorlesung, im Völkerrecht, da gibt's die sogenannte Drei-Elemente-Lehre. Und zwar müssen drei Voraussetzungen gegeben sein, damit man völkerrechtlich von einem Staat spricht. Und zwar Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Wir werden heute sehen, dass es eine Person gibt, die diese Voraussetzung mehr als erfüllt. Die ein eigenes, unabhängiges, sogar weltweites und ewiges Königreich hat. Jesus Christus. Und das Thema lautet heute: Jesus ist König. Und ich lese uns dazu den Bibeltext aus Matthäus Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Und wem es möglich ist, der kann dazu auch bitte aufstehen. Da heißt es: Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Danke, ihr könnt euch wieder setzen. Wir können aus unserem Bibeltext heute drei wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, die Gewalt des Königs. Zweitens, das Gebot des Königs. Und drittens, die Gegenwart des Königs. Erstens, die Gewalt des Königs. Matthäus stellt in seinem Evangelium Jesus als König dar. Als rechtmäßigen König von Israel, aber auch als rechtmäßigen König über die ganze Welt. Dafür können wir jetzt viele Bibelstellen anschauen, aber ich möchte drei herausnehmen. Erstens den Stammbaum Jesu im ersten Kapitel. Und in Matthäus 1, Vers 1 heißt es: Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Sohn David ist ein Messias-Titel. Im zweiten Kapitel kommen weise Männer aus dem Morgenland nach Jerusalem und ihre erste Frage am Königshof ist: Wo ist der neugeborene König der Juden? Kein anderer Evangelist berichtet über diese Geschichte. Und in Kapitel 27, da fragt ein anderer, nämlich der Pilatus, er fragt Jesus: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete: Du sagst es. Wir könnten die ersten drei Verse, also dieser Punkt, die Gewalt des Königs, noch einmal unterteilen. Und zwar in erstens die Autorität des Königs und zweitens die Macht des Königs. In den Versen 16 und 17 sehen wir die Autorität des Königs. Und die Autorität, die sehen wir zuerst einmal darin, dass die Jünger gehorsam sind. Jesus hatte sie, und das können wir an einigen Stellen lesen, nach Galiläa bestellt, also ihnen den Auftrag gegeben, auch durch die Frauen, dass sie nach Galiläa kommen. Und sie waren gehorsam. Sie folgten dem Ruf Jesu. In unserem Kapitel ist es zum Beispiel in Vers 10, wer das gerade nachschauen möchte. Sie sollten auf einen bestimmten Berg kommen. Es wird uns allerdings nicht gesagt, welcher Berg das war. Vielleicht war es der Berg Tabor, wissen wir nicht genau. Zweitens zeigte sich die Autorität Jesu in der Anbetung der Jünger. Wir lesen, wie sie anbetend vor ihm auf die Knie fallen. Sie verehrten Jesus. Und wisst ihr, was ich an der Bibel mag? Die Bibel ist ehrlich. Sie beschreibt Situationen und Personen ganz ehrlich. Sie beschönigt nichts. Und so wird auch hier erwähnt, dass etliche Jünger da waren, die zweifelten. Obwohl doch der auferstandene Jesus direkt vor ihren Augen war. In Vers 18 sehen wir dann die Macht des Königs. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach. Das ist wie eine Regierungserklärung. Er machte hier wichtige Aussagen. Eine Regierungserklärung für das Reich Gottes. Nicht wie ein, so wie wir es erlebt haben, ein monatelang mühsam ausgearbeiteter Koalitionsvertrag. Kein Kompromiss auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nein, hier sprach Jesus mit Autorität. Er sprach als der Auferstandene. Jesus ist der Herr, ihr Lieben, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er allein ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist Gott. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer von uns kann das sagen? Wenn nur nicht mal alle Macht über unser Grundstück. Uns gehört noch nicht mal uns. Nur Gott kann das sagen. Nur der allmächtige Gott. Jesus ist alle Macht gegeben. Ihm wurde diese Herrschaft verliehen. Und das führt uns zu einer wunderbaren Stelle im Propheten Daniel im Kapitel 7. Da heißt es, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und da könnten wir jetzt ganz viele Bibelstellen heraussuchen. Ich habe mal 9 herausgesucht, was auch schon eine Menge ist. Er hat Macht über die Naturgesetze, über den Tod, über Engel, Mächte und Gewalten, über Sündenvergebung auf Erden, über Tote und Lebendige, über Krankheiten, über den Teufel, über die Gemeinde, über alle Schöpfung. Jesus hat alle Macht. Und wir lesen im Philipperbrief im 2. Kapitel, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, also Lebende und Tote. Und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Kurzer Schwenk zum Völkerrecht. Es lässt sich zunächst sagen, Jesus hat das Staatsgebiet. Sein Staatsgebiet ist die ganze Erde, sogar das ganze Universum, die sichtbare und unsichtbare Welt. Himmel und Erde. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Völker sollen zu seinem Reich gehören. Das schauen wir uns später noch etwas genauer an. Und Zweitens, eine Stelle vorher noch, in 5. Mose 10, Vers 14 steht, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Zweitens, Jesus hat die Staatsgewalt. Auch hier wieder, er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In den meisten Demokratien auf dieser Erde ist es ja so, dass es eine Gewaltenteilung gibt. Da gibt es die Legislative, das ist die Gesetzgebung, es gibt die Judikative, das ist die Rechtsprechung und es gibt die Exekutive, das ist die ausführende Gewalt wie Polizei und Verwaltung. Bei Jesus gibt es das nicht. Bei Jesus gibt es keine Gewaltenteilung. Er hat alle diese Gewalten in seiner Person. Jesus hat Macht über die Gesetzgebung. Er ist der Gesetzgeber. Er hat die Macht über die Rechtsprechung. Er ist der Richter aller Menschen aller Zeiten. Und er hat die Macht über die Exekutive. Er ist der Vollstrecker des Gerichtes. Er ist Richter und Vollstrecker in einer Person. Er ist der Kämpfer auf dem weißen Pferd, wie wir das lesen in der Offenbarung. Jesus hat alle Macht. Aber sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Komme ich nachher noch kurz drauf zu sprechen, Johannes 18. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das jetzt für dich und mich? Wenn Jesus Christus wirklich alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, wenn er wirklich der Gesetzgeber, der Richter und der Vollstrecker in einer Person ist, dann stellt sich jedem von uns hier und heute die Frage, hast du deine Knie schon vor diesem mächtigen Gott gebeugt? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Hast du ihm deine Sünde bekannt? Ihm gesagt, dass er allein der Herr über dein Leben sein soll? Dass er über dein Leben, über deine Zukunft bestimmen soll? Wenn nicht, dann tu es noch heute. Denn die Bibel spricht ganz klar davon, es gibt ein zu spät. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, jetzt schon zu weit. In Hebräer 9, Vers 27 steht, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nach dem Tod kommt das Gericht. Vor dem ewigen, heiligen, absolut gerechten Gott, der alle Dinge weiß, vor dem wir nichts verstecken können. Da kommt das Gericht. Es gibt kein Fegefeuer, kein Nirvana, keine Seelenwanderung, keine Reinkarnation, auch keine große Glückslotterie, ob man vielleicht doch noch irgendwie mit ein paar Tricks und wenn ein paar Augen zugedrückt werden, wenn Petrus gnädig ist oder so, dass man doch noch in den Himmel kommt. Nein. Nach dem Tod zählt für den Eintritt in den Himmel nur eines. Hast du in diesem Leben, wo du jetzt hier auf dieser Erde lebst, eine Beziehung zu Jesus Christus gehabt oder nicht? Das ist das Einzige, was zählt. Hast du dein Leben Jesus anvertraut oder nicht? Darum komm zu Jesus. Wenn du es noch nicht getan hast, komm zu Jesus. Gib ihm dein Leben hin. Vertrau ihm dein Leben an. Ihm, der dich schon von Anbeginn der Welt gekannt und geliebt hat. Ihm, der für dich und für alle Menschen aus seiner großen Liebe heraus durch das dunkle Tal des Todes gegangen ist, der für dich am Kreuz verblutet ist, der alles für dich gegeben hat, gib ihm dein Leben hin. Er allein hat die Macht auch über den Tod, die Gewalt des Königs. Zweitens, das Gebot des Königs. In Vers 19 und 20a, da gibt Jesus seinen Jüngern einen Auftrag. Ein Gebot. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wenn man diesen Text so liest, dann kommt man normalerweise auf den Gedanken, ja klar, das sind vier Aufforderungen. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Aber wenn man im Griechischen schaut, dann gibt es anhand der Formen eigentlich nur eine Aufforderung, einen Imperativ und drei Verben sind Partizipien, also abhängige Verben. Und hier ist der Hauptauftrag an die Jünger: Macht zu Jüngern alle Völker. Das ist das Zentrum. Die anderen Verben beschreiben die Ausführung, also das Wie. Wie soll dieser Auftrag ausgeführt werden? Die Art und Weise. Man könnte sagen, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr hingeht. Hingehen ist Mission, Evangelisation. Zweitens, indem ihr tauft. Taufe ist Gemeinschaft, ein Zeichen der Gemeinschaft, eine Identifikation, Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Und drittens, indem ihr lehrt. Das Lehren meint Lehre von Gottes Wort weitergeben. Schauen wir uns das genauer an. Macht zu Jüngern alle Völker. Gemeint sind natürlich die Jesusjünger. Macht zu Jesusjüngern. Nicht zu Jüngern einer bestimmten Konfession. Nicht zu Jüngern einer bestimmten Gemeinde. Nicht zu Jüngern eines bestimmten berühmten Theologen. Nicht zu eigenen Jüngern und Nachfolgern. Zu Jüngern Jesu. Und in der Kirchengeschichte haben viele, die sich als Christen bezeichneten, dies leider falsch verstanden. Ganze Völker wurden gezwungen, durch Zwangstaufen zum Christentum zu kommen. Aber das hat Jesus nie gewollt. Macht zu Jesus Jüngern alle Völker. Gott ging es von Anbeginn der Welt um alle Menschen. Er möchte Beziehung zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde haben. Seine Liebe gilt allen gleich. Sein Angebot gilt allen gleich. In 1. Timotheus 1, Vers 4, oder es ist 2. Timotheus, da heißt es: Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Und schon im Alten Testament sehen wir dieses Herzensanliegen Gottes, dass er alle Menschen erreichen will. Da heißt es in Jesaja 49, Vers 6, ja, er spricht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Israel war Gott zu wenig als Volk Gottes. Er wollte alle Menschen. Allen Menschen galt seine Botschaft der Versöhnung. Alle Völker meint also alle Menschen zu allen Zeiten. Alle Völker, auch Israel. Manche sagen ja, Israel ist ausgenommen vom Missionsauftrag. Manche Nachfolger Jesu haben Gottes Ruf erhalten, in ein anderes Land zu gehen. Aber dieser Auftrag gilt allen Nachfolgern Jesu, nicht nur den Missionaren, die in andere Länder gehen. Und wenn wir hören, alle Völker oder alle Welt, so wie es im Markus-Evangelium heißt, der Auftrag, dann fängt alle Welt im eigenen Haus an, in der eigenen Familie. Und alle Welt geht weiter, direkt vor der Haustür. Das heißt, alle Welt meint den Nachbarn, die Arbeitskollegin, deine Familie, deine Studienkollegen, deine Mitschüler, alle. Wir haben hier ja im Stiegenhaus ein Motto, das Bild mit der Hand, die eine Glühbirne hält: Licht sein, wo ich bin, wie ich bin. Also an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir geschenkt und anvertraut hat. Nicht mehr und nicht weniger. Aber immer in dem Bewusstsein, Jesus ist es, der mich trägt. Er ist es, der mich hält. Er ist es, der mich führt, durch seinen Geist. Der Heilige Geist gibt mir die Worte, die ich sagen soll. Er gibt mir die Kraft, die ich brauche, Tag für Tag. Wir sind also aufgefordert, die Welt in unserer direkten Umgebung mit dem Evangelium zu erreichen. Mit der besten Botschaft der Welt. Es gibt einen liebenden Gott, der uns retten will vor der ewigen Verdammnis. Und zwar durch Worte und Taten sind wir aufgerufen. Als einzelne Nachfolger Jesu und als ganze Gemeinde. Und wie soll nun dieser Auftrag geschehen? Erstens, indem wir gehen, das haben wir uns schon angeschaut. Zweitens, indem wir taufen. Taufen auf den Namen des Heiligen Geistes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da fällt schon gleich auf, es heißt hier auf den Namen. Auch wenn hier eine klare Stelle ist für die Dreieinigkeit Gottes, so ist es doch klar, es ist ein Gott in drei Personen. Auf den Namen, nicht auf die Namen. Das ist und bleibt ein Geheimnis, diese Dreieinigkeit. Wie wirken Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen? Das werden wir nie ganz begreifen können. Denn wenn wir es ganz begreifen könnten, dann würden wir Gott erklären können und dann würden wir über Gott stehen. Kleiner Schwenk wieder zum Völkerrecht. Wir hatten schon gesehen, Jesus hat das Staatsgebiet, er hat die Staatsgewalt und er hat drittens auch das Staatsvolk. Und wer gehört zu diesem Staatsvolk? Wer sind die Bürger in seinem Reich? Das sind alle Nachfolger Jesu, die weltweite Gemeinde Jesu, jeder, der eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Und wer soll zu diesem Volk gehören, zu diesem Staatsvolk? Alle Menschen, ohne Ausnahme, Gott macht keine Unterschiede. Er hat seinen Sohn für alle gegeben. Und Jesus Christus hat als Schöpfer auch einen Anspruch auf das Leben aller Menschen. Aber so wie der König nicht von dieser Welt ist und wie auch das Königreich von Jesus nicht von dieser Welt ist, so ist auch das Staatsvolk von Jesus nicht von dieser Welt. Drittens, indem ihr lehrt. Es geht nicht darum, dass wir lehren um der Lehre willen. Hier ist ein ganz klarer Zweck genannt. Es geht darum, Menschen zu lehren, alles zu halten, was Jesus geboten hat. Also alles befolgen. Hier geht es um Glaubensgehorsam, um praktische Nachfolge, um ganze Hingabe an Jesus. Alles halten, was Jesus geboten hat. Und was hat Jesus geboten? Die zwei wichtigsten Gebote, Gott lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Person und den Nächsten lieben wie sich selbst. Ihr Lieben, wir können Jesus nur dankbar sein. Wir dürfen an seinem Königreich mitarbeiten, mitbauen. Wir dürfen hier auf der Erde Botschafter des Königs aller Könige sein. Und 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20 drückt es so schön aus. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist sein Auftrag an alle Nachfolger Jesu. Das Gebot des Königs. Und ein letzter Punkt, die Gegenwart des Königs. Zum Abschluss des Matthäusevangeliums, da gibt Jesus uns einen wunderbaren Trost mit. Seine Gegenwart. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und folgende Dinge fallen hier auf. Erstens, siehe. Dieses Wort siehe ist ein Hinweis. Passt auf. Ich sage euch jetzt etwas ganz Wichtiges. Zweitens, ich bin. Hier spricht der Ich Bin des Alten Testaments. Hier spricht Jahwe. Der Allmächtige, der Ewige, der einzige Gott. Drittens, ich bin bei euch. Jesus ist sichtbar, nicht sichtbar anwesend, aber durch den Heiligen Geist ist er bei uns. Er lebt sogar in uns. Viertens, bei euch. Jesus ist bei seinen Nachfolgern, überall auf dieser Welt. Er ist hier in diesem Raum und genau so ist er auch jetzt in den Gefangenenlagern in Nordkorea, wo unsere Brüder und Schwestern im Glauben leiden, verfolgt werden, nur weil sie an Jesus glauben. Fünftens, alle Tage, das heißt immer, zu jeder Zeit, in jeder Sekunde, ohne Ausnahme. Und bis an das Ende der Weltzeit. Es ist der Schlussabschnitt des gegenwärtigen Zeitalters, bis Jesus wiederkommt. Es ist wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Jesus Christus kommt wieder. Unser Herr wird seine Gemeinde, er wird uns zu sich holen. Und dann werden wir nach 1. Thessalonicher 4, Vers 17 bei dem Herrn sein alle Zeit. Ihr Lieben, das ist unser Trost. Das ist unsere Hoffnung. Auch wenn wir hier durch manches dunkle Tal gehen, und vielleicht gehst du gerade durch dieses dunkle Tal, vielleicht bist du oder hast du eine schwere Krankheit, hast Depressionen, machst dir Sorgen um die Zukunft, um deinen Arbeitsplatz, um deine Kinder. Vielleicht belastet dich die unsichere Weltlage mit all den Kriegen, mit den Nöten, mit den Katastrophen, mit den vielen Ungerechtigkeiten, mit der Gottlosigkeit um dich herum. Aber dann darfst du wissen, Jesus ist da bei dir, immer und überall, ohne Ausnahme. Er hat es versprochen. Und so ist dieser wichtige Auftrag, dieses Gebot des Königs, eingerahmt in seine Zusagen der Allmacht und der Allgegenwart. Ihr Lieben, bei Jesus gibt es keine halben Sachen. Das Wort alle gibt es hier in unserem kurzen Text viermal. Bei Jesus gibt es keine halben Sachen. Erstens, Jesus hat nicht ein bisschen Macht, auch nicht viel Macht. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Zweitens, Jesus möchte nicht ein paar auserlesene Menschen erreichen, sondern alle Völker, die ganze Welt ohne Ausnahme. Er liebt alle Menschen gleich. Drittens, Jesus möchte nicht, dass die Nationen ein bisschen christlich leben, dass sie einen christlichen Anstrich haben. Nein, er will, dass sie alles halten, was er geboten hat. Es geht um Nachfolge Jesu, um das Kreuz auf sich nehmen, um ganze Hingabe des Lebens an Jesus. Und viertens, Jesus ist nicht manchmal bei uns, wenn es sich gerade zeitlich ausgeht, sondern immer. Zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde, an jedem Ort. Und zwar bis an das Ende der Welt. So sind wir nun aufgerufen, eine missionarische Gemeinde zu sein. Jeder einzelne von uns an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Eine missionarische Gemeinde mit Ausblick auf die Wiederkunft Jesu. Und immer in dem Wissen, Jesus ist da, bei uns, bis ans Ende der Welt. Das Matthäusevangelium hat schon im ersten Kapitel eine wunderbare Aussage. In Vers 23. Und das ist ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14. Da heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Und so steht am Ende des Matthäusevangeliums genau diese Aussage. Jesus mit uns. Jesus ist bei uns. Er ist durch seinen Heiligen Geist sogar in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es im Kolosserbrief heißt. Wir können froh und dankbar sein über die Gegenwart des Königs. Ich fasse zusammen. Erstens, die Gewalt des Königs. Jesus hatte Autorität. Das haben wir gesehen. Die Jünger waren gehorsam. Sie fielen anbetend vor ihm nieder. Jesus hatte alle Macht und hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum stellt sich jedem Menschen auch hier und heute, hier und jetzt die Frage, hast du deine Knie schon vor diesem großen König gebeugt? Zweitens, das Gebot des Königs. Die beste Botschaft der Welt. Es gibt einen Gott, der alle Menschen liebt, der dafür sein Liebstes gegeben hat, Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Diese Welt muss in die ganze Welt getragen werden. Alle Völker sollen zu seinen Nachfolgern gemacht werden. Da stellt sich die Frage, bist du bereit, Botschafter für diesen König zu sein? Und drittens, die Gegenwart des Königs. Jesus hat uns seine Gegenwart zugesagt, bis ans Ende der Welt. Er lässt uns mit diesem wichtigen Auftrag nicht allein. Und so stellt sich die Frage, lebst du in der freudigen Gewissheit, Jesus ist immer da, und er kommt wieder. Jesus ist König, auch deiner. Amen. Herr Jesus, danke. Du bist König über alle Welt. Und auch wenn wir das in unserem Alltag in dieser Welt noch oft nicht sehen, wir sehen oft nur Chaos, wie es drunter und drüber geht, wie die Gottlosigkeit scheinbar siegt, so wirst du doch kommen. Du bist treu, du bist verlässlich. Du wirst wiederkommen und dein Friedensreich aufrichten. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass du bis dahin bei uns bist. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben als Tröster, als jemand, der uns durch unser Leben führt. Und du hast uns dein Wort gegeben als Maßstab, als Richtschnur für unser Leben. Hab Dank dafür. Wir beten dich an, den allein wahren König. Amen.